Ich habe auch selbst nicht gedacht, dass ich ein Typ für Brustkrebs bin, weil das immer nur alle anderen waren.
Caroline Justig ist 44 Jahre alt, ehemalige Finanzexpertin, Mutter dreier kleiner Kinder. Und sie ist Brustkrebspatientin. Wie sie mit ihrer Krebsdiagnose umgegangen ist, was sich seither in ihrem Leben verändert hat und wie und warum sie anderen Frauen mit Brustkrebs helfen möchte, erzählt sie in der heutigen Podcast-Folge.
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass bei mir bis jetzt so gelaufen ist, wie es läuft. Und ich habe irgendwie das Gefühl, auch ich muss da irgendwie was zurückgeben oder ich darf was zurückgeben. Und bin auch überzeugt davon, dass das wirklich, wirklich vielen Menschen helfen kann. Ne?
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes zu Wort kommen, sondern auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, persönlich betroffen sind. Heute geht es um Krebs und Brustkrebs im Speziellen. Und davon sind hierzulande richtig viele Menschen betroffen. Rund 42.000 Österreicherinnen und Österreicher erkranken jedes Jahr an Krebs. Meine heutige Gästin, Caroline Justig, ist eine davon. Mit 27 Jahren hat sie die Diagnose Gehirntumor bekommen, mit 39 Jahren die Diagnose Brustkrebs. Sie ist ehemalige Finanzexpertin, Mutter von drei Kindern und gerade dabei, ein spezielles Programm für Krebspatientinnen und Patienten aufzubauen und die Beziehung zwischen Ärztinnen und Patientinnen zu stärken. Heute, 5 Jahre nach der Brustkrebsdiagnose, ist Frau Justig mehr oder weniger gesund. Hallo und herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Ich habe jetzt gesagt, mehr oder weniger gesund. Wie geht es Ihnen denn gerade, vor allem in Bezug auf Ihre Krankheitsgeschichte?
Mir geht es sehr gut. Ich bin sehr fit. Ich tue auch sehr viel, um das beizubehalten. Mein Brustkrebs ist, wie man medizinisch sagt, nicht geheilt, sondern chronifiziert. Ich bin nach wie vor unter 5 laufenden Therapien. Aber es geht mir gut.
Sie haben gesagt, Sie sind in 5 Therapien. Wie schauen die genau aus? Was bedeutet das?
Naja, das eine ist eine Erhaltungstherapie, eine Antikörpertherapie, ist die Erhaltungstherapie zur ursprünglichen Chemotherapie. Die bekomme ich alle 3 Wochen subkutan in den Bauch gespritzt im AKH. Dann nehme ich eine Hormontablette täglich. Dann habe ich alle 3 Monate bekomme ich ein Implantat in den Bauch, dass man eben im künstlichen Wechsel bleibt und im unteren Bereich alles ruhig gestellt ist. Und dann bekomme ich eine sehr neue Therapie, das ist ein Ribociclib. Nennt sich das. Das ist ein Zellteilungshemmer. Den bekomme ich, nehme ich alle 3 Wochen 2 Tabletten pro Tag für 3 Wochen lang und dann 1 Woche Pause. Dann habe ich ein Blutbild und wenn das gut ist, kann ich das wieder starten. Und dann habe ich noch eine Spritze für die Knochenmetastasen alle 4 Wochen.
Das klingt nach ganz schön viel.
Es ist viel, ja, es ist viel Organisation dahinter, um ehrlich zu sein auch, dass man den Zeitplan einhält, aber es ist ein bisschen das Um und Auf, aber man kann sehr viel tun, um sich zu unterstützen und das Ganze gut zu vertragen und einfach seinen Körper und seinen Geist weiter zu stärken, was ich sehr tue und läuft ganz gut, also es geht mir gut.
Inwiefern hat sich denn Ihr Leben durch den Brustkrebs verändert? Also wie würden Sie sagen, wie war es vorher und wie ist es jetzt?
Es wird jetzt vielleicht komisch klingen für Sie, die Antwort. Ich war immer jemand, der sehr im Jetzt gelebt hat. Aber ich war immer jemand, der sehr intensiv gelebt hat. Also alles, was ich getan habe, war immer nicht 100, sondern ein bisschen mehr als 100. Und es war, als ich diagnostiziert wurde, war mein Leben so, dass es sehr schnelllebig geworden ist. Und ich irgendwie in der Früh mir dachte, ich muss mal die Toilette aufsuchen und um 4 am Nachmittag draufgekommen bin, oh je, jetzt war ich immer noch nicht dort. Ja. Also es war ein bisschen so alles für alle und ich habe sehr auf mich selbst vergessen. Und man kennt das, der Alltag ist ein Killer. In der Theorie weiß man das gut, die Umsetzung in den Alltag ist immer eine sehr schwierige.
Vor allem mit 3 kleinen Kindern.
Ja, 3 kleinen Kindern, einen Job, der einen viel abverlangt, wo man auch als Mutter immer wieder neu startet, nach jeder Schwangerschaft, du kommst zurück und du fängst wieder bei 0 an und musst dich auch in dieser männerdominierten Welt, in der ich war, wieder versuchen neu zu positionieren und zu behaupten, dass dann den Haushalt, das Essen, die Kinder, die Schule, das Kleinkind dazu. Also es war viel.
Das heißt, der Brustkrebs war auch eine Art Weckruf?
Ich glaube schon, ja, weil man hat ja immer aktive Krebszellen auch im Körper. Ja. Aber wenn dein Immunsystem geschwächt ist durch Stress, beziehungsweise du glaubst, da gibt es ja viele Studien dazu, eine ist aus dem Jahr 1905, das liest man jetzt überall, dass Stress dein Immunsystem auf lange Dauer schwächt, weil der Körper Cortisol und Adrenalin ausschüttet. Was gut ist, wenn du kurz weglaufen musst, ja, dann ist dein Körper zu Höchstleistungen imstande. Aber langfristig gesehen ist durch diesen körpereigenen Cortisol- und Adrenalinausstoß wird das Immunsystem geschwächt. Ja. Und dann sind deine Killerzellen nicht mehr in der Lage, diese Krebszellen, die aktiv sind, abzuwehren. Ja. Und man hat durchaus die Möglichkeit, durch eine Krebserkrankung, so fatal und schrecklich das ist, und so überfahren man ist, so sehr sich dein Leben von einer Seite auf die andere der Münze umdreht und nichts mehr so ist wie vorher. Es birgt sehr viele Chancen in sich und die gilt es zu nützen. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man für sich nutzen kann, auch um seine Selbstfürsorge. Und ich muss sagen, es hat sehr vieles zum Positiven und zum Guten verändert in meinem Leben. Ja.
Wenn man Ihnen so zuhört, dann merkt man, dass Sie wahrscheinlich nicht die klassische Brustkrebspatientin sind. Sie klingen nämlich, finde ich, fast eher wie eine Expertin als eine Patientin, eine Betroffene. Und Sie haben es auch schon gesagt, Sie haben ja auch schon vor der Erkrankung immer 120% gegeben. Ja. Das heißt wahrscheinlich auch hier mit der Krankheit, wie Sie damit umgehen, da ist sehr viel Energie auch da, gesund zu werden. Was wahrscheinlich auch dazu beiträgt, dass es Ihnen heute so geht, wie es Ihnen geht, oder?
Ja, ich bekomme das oft von meinen Ärzten, beziehungsweise habe ich auch viele Ärzte, die andere Patienten dann zu mir schicken, die mir sagen, sie hätten gerne mehr Patienten, die so agieren wie ich oder die einfach vom Mindset und auch von der Konsequenz so herangehen an die Geschichte wie ich. Aber für mich, ich finde jetzt nicht, dass ich übermäßig toll bin oder nicht, aber das ist mein Leben und es geht da ganz viel um Akzeptanz. Der Krebs gehört zu meinem Leben und ich liebe es, Dinge zu optimieren. Ich mache einfach das Beste daraus. Ich kann nicht sagen, wie lange mein Krebs Ruhe gibt. Es gibt Schläferzellen, die heißen so, ich hoffe, das ist der richtige medizinische Ausdruck, aber die können bei Brustkrebs 20 Jahre immer wieder aktiv sein. Ich weiß nicht, wie lange das in Schach bleibt. Ich bin auch nicht so, dass ich denke, okay, ich muss jetzt geheilt sein, sondern mir geht es vielmehr darum, mich möglichst lange psychisch und physisch fit zu halten, um in diese Gruppe zu fallen, für die man vielleicht etwas findet, um geheilt zu werden. Ja, also ich habe das ein bisschen für mich gedanklich umgedreht und ich habe 3 kleine Kinder. Und als mein Onkologe mir gesagt hat, der mir dann später mal erzählt hat, dass er mich das erste Mal gesehen hat, da war mein Rücken gebrochen und ich hatte gerade einen Cage eingesetzt bekommen.
Warum war Ihr Rücken gebrochen?
Man ist draufgekommen, auf meinen Krebs bin ich draufgekommen deshalb, weil ich hatte die ganze Schwangerschaft von meinem dritten Kind wahnsinnige Rückenschmerzen. Und irgendwie war ich bei meiner Osteopathin und gesagt, irgendwie ist jetzt nicht besser geworden letztes Mal. Dann hat sie gesagt, dann aber sofort zum Röntgen. Und da hat man mich dann gefragt, ob ich eine alte Fraktur habe im Lendenwirbelbereich. Und dann habe ich gesagt, nein, nicht, dass ich wüsste, es tut ein bisschen weh. Und dann haben sie mir einen MRT per Termin gegeben, aber zu dem kam es nicht mehr, weil am nächsten Morgen dann mein Wirbel komplett durchgebrochen ist. Und ich konnte nicht mehr aufstehen und wurde dann ins Krankenhaus und habe mir gedacht, ich habe den Rücken gebrochen. Ich habe immer noch nicht gedacht, dass es irgendwas Schlimmes ist. Das ist mir dann erst, als ich nach Speising kam und sie gesagt haben, sie müssen das biopsieren und ich gefragt habe, warum, habe ich dann herausgefunden, okay, das könnte was noch Schlimmeres sein, als sich den Rücken zu brechen. Ja, also ein bisschen eine Metapher für, ich habe versucht, zu viel zu tragen, aber ja, und dann habe ich einen Ersatzwirbel bekommen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nach Untersuchungen und man herausgefunden hat, dass Krebs eigentlich überall ist, in meiner gesamten Wirbelsäule und in der Leber, was sehr fatal ist, die Leber, und in meinem Oberschenkelfemur, in den Hüften, in den Lymphen, einfach überall. Und dann noch herausgefunden wurde, dass ich 2 verschiedene Arten habe, dass er schon bereits so schlau war und sich mutiert ist. Aber dann mein Onkologe, zu dem ich gekommen bin, der hat mir dann erzählt, er musste aufstehen und weggehen, weil er so schockiert war von meinem Fall und ich so jung war und von meinem kleinen Kind, dem erzählt habe, das gerade 9 Monate war, und meinen anderen Buben, der älteste war 7. Und der ist dann aufgestanden und er war sehr schlau. Und dann ist er wiedergekommen und hat gesagt, er hat eine gute Nachricht. Also 3% der Menschen, die dieselbe medizinische Kondition haben als ich oder dieselbe Diagnose, die können sie heilen.
3%?
3%. Und ich habe gesagt, passt, das nehme ich, da bin ich dabei. Weil er hat mir eine Hoffnung gegeben.
Diese 3% Chance, dass sie wieder gesund werden oder dass es ihnen besser geht, das ist ja wirklich minimal. Und es gibt wahrscheinlich so viele Menschen, die einen Krebs haben, der wahrscheinlich weniger gefährlich oder weniger schlimm ist wie ihrer, die viel mehr Überlebenschancen haben und die trotzdem verzweifeln. Was glauben Sie, haben Sie mitgebracht oder bringen Sie mit, dass Sie sagen, ich halte mich an den 3% fest, ich sehe das Glas eben halb voll und nicht halb leer?
Ich bin auf einem Berg aufgewachsen. Meine Eltern hatten ein großes Hotel und meine Familie hat vielleicht auch einen sehr eigenen Zugang zu den Dingen. Und ich bin immer jemand gewesen, man mag das vielleicht naiv nennen oder Selbstschutz oder was auch immer. Ich kann das Negative gut ausblenden. Das hat auch viel mit Akzeptanz zu tun. Ja? Ich glaube, dass du durch diese Akzeptanz deiner Situation, was auch immer ist, und du einfach diese Wahl hast, darauf zu reagieren und dass deine Freiheit ist und du das weißt, dass das deine Freiheit ist, dieses Reagieren können, diese, wie, was mache ich aus dieser Situation? Ja? Und das ist eine Entscheidung, die man aktiv treffen kann und die trifft man für sich, für niemand anderen, weil es eben mein Leben ist und so war ich immer schon. Ja.
Sie haben jetzt gesagt, was Ihnen auch geholfen hat oder was Sie immer schon gemacht haben, war das negative Ausblenden. Würden Sie jemanden, der die Diagnose Krebs bekommt, in welcher Form auch immer, das auch raten?
Zuerst ist es mal eine individuelle Geschichte. Ja. Also auch das hat auch sehr viel mit diesen Prognosen zu tun. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass erfahrene Ärzte, die sind sehr vorsichtig mit Prognosen, die haben schon sehr viel gesehen. Junge, die haben noch diese von der Uni auch ihre Aufklärungspflicht, die nehmen das sehr ernst. Ich hatte auch mit einer sehr engen Freundin, die eine tolle Ärztin ist, die mich sehr begleitet hat, die hat mich angerufen und hat mir gesagt, ich habe das Gefühl, deine Ärzte sind nicht ehrlich mit dir und du musst deine Dinge regeln, weil du bist nett und du bist fesch und du bist jung und hast deine 3 kleinen Kinder, die schaffen das nicht, dass sie dir die Wahrheit sagen. Ja? Ich war so geschockt, weil ich mir gedacht habe, woher weißt du die Wahrheit? Ja? Wie weißt du das, wie lange ich das schaffe? Ja? Weil es ist eine Sache, die bei jedem unterschiedlich ist. Ja, natürlich gibt es Aufzeichnungen und Richtungen, in die das gehen wird. Natürlich weiß man das. Aber was bringt es mir, zu wissen, dass ich den 11. Geburtstag meines kleinen Sohns vielleicht nicht erlebe? Ja? Und gerade im Bereich Brustkrebs, es tut sich so viel in der Forschung. Das ist eine Krebsart, das ist ein Glück unter Anführungszeichen, weil es ist eine Krankheit, die sehr häufig vorkommt. Und wie Sie anfangs erwähnt haben, sind in Österreich sind es, glaube ich, 6.000 Brustkrebspatienten pro Jahr. Man sagt, jede 8. Frau im Laufe des Lebens sind sehr viele. Man geht immer davon aus, Krebs in die anderen, dann ist man es doch selbst plötzlich. Es geht da sehr um, was mache ich jetzt draus und wie schaffe ich es, dass ich in eine Gruppe falle, wo sie was finden, wo es eine neue Therapie gibt und einfach um diese Akzeptanz und die Annahme. Und ich habe auch gelernt, das habe ich in Amerika gelernt, dass ich dort gelebt habe und studiert habe. Ich hatte ein Stipendium, dass ein Straight A auf einer Uni, also ein sehr gut quasi, das ist ein bisschen mehr Arbeit. Und es geht ein bisschen um dieses Mehr, ja. Und es geht gar nicht so um Talent oder bin ich etwas oder bin ich es nicht. Das macht ganz wenig aus, 5% vielleicht. Es geht viel mehr um dieses Dranbleiben, um dieses aktive Dranbleiben. Ja, ob das jetzt der Therapieplan ist oder alles, was rundherum passiert, ja. Oder auch Dinge, die man für sich selbst tut. Darum geht's.
Was haben Sie vorher über Brustkrebs gewusst, wo Sie jetzt eben als Betroffene sagen würden, nein, das ist in echt ganz anders?
Ich habe nicht viel über Brustkrebs gewusst. Ich habe gewusst, dass es das Pink Ribbon gibt und habe gewusst, dass es sehr viele Frauen gibt, die betroffen sind. Und es war auch für mich so, dass ich wusste, die hat Brustkrebs und die hat Brustkrebs. Und das waren für mich dann diese Patienten, die Brustkrebs haben. Ja, und jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, habe ich gefragt, wie geht's dir? Und irgendwie hatte ich selbst auch einen komischen Zugang dazu wahrscheinlich, ja, weil es ist ein Thema, über das man nicht spricht und man hört Krebs und man denkt sofort an Tod. Es gibt da sehr viele Tabus, die man aufbrechen muss. Ja? Es gibt ganz viele Dinge, die auch die Ärzte nicht mit dir besprechen, weil es auch nicht jetzt so ihr täglich Brot ist und einfach auch in der Theorie weißt du gewisse Dinge und du kennst die Nebenwirkungen, aber wie es dann wirklich für jemanden ist, wie demütigend es ist, wenn du auf offener Straße diese Chemodurchfälle erlebst, ja, oder dich darauf vorzubereiten, wie es ist, wenn du die Haare verlierst. Mir sind die Haare wie durch einen Herbstwind in der Badewanne zu 2/3 vom Kopf gefallen, plötzlich, ja. Mhm. Das ist etwas, obwohl du weißt, das passiert, du bist nicht darauf vorbereitet und es macht dich fertig, weil es diese Krankheit so sichtbar macht und du bist plötzlich nur noch diese Patientin, ja, und das ist ganz schrecklich, weil du hast sowieso dein Körperbild, es verändert sich alles, du hast Narben hier und dort, deine Brust, das ist etwas Urweibliches, also die wird dir genommen, ja, also auch emotional nach dem Brust-OPs war ich immer am geschwächtesten, emotional, weil das mich wirklich mitgenommen hat, ja, aber das spricht keiner davon.
Die Kaffeepause.
Im Versteher-Podcast nehme ich mir auch immer Zeit für eine kurze Kaffeepause. Mit Ihnen würde ich darin gerne über die guten Dinge sprechen, die es im Leben einer Brustkrebspatientin natürlich auch gibt. Und Sie wirken jetzt insgesamt sehr, sehr positiv. Können Sie aber trotzdem vielleicht noch kurz erzählen, was tun Sie sich denn jetzt aktuell Gutes im Alltag?
Also ich starte meinen Tag immer mit einer Art Ritual. Ich gehe sehr früh schlafen, ich stehe auch sehr, sehr früh auf. 3, 4 in der Früh teilweise, weil ich genieße dann auch diese Ruhe. Meine Kinder schlafen und ich Zeit für mich habe. Ich habe so ein Morgenritual, wo ich meine chinesischen Kräuter auch trinke und dann mache ich mir eine heiße Zitrone mit Kurkuma und schwarzem Pfeffer und höre mir manchmal ein Soundbathing an oder manchmal mache ich eine Meditation oder Atemübungen oder wenn ich ganz brav bin, mache ich eine Yoga-Session online. Das ist mal meine Zeit in der Früh, die habe ich für mich und die kann mir dann niemand mehr nehmen, weil man weiß ja, man kann sich viel vornehmen, aber am Tag bringt dann einiges mit 3 Kindern und allen anderen Dingen, die man zu erledigen hat. Also das mache ich ganz bewusst. Dann versuche ich ganz viel in die Natur zu gehen, das tue ich auch. Also ich bin jemand, der sehr viel Kraft aus der Natur, frische Luft, Krebszellen mögen auch keinen Sauerstoff, also keine frische Luft. Und dann habe ich meine Listen. Also ich habe Listen, wo ich mir Dinge aufgeschrieben habe, für die ich immer Ausreden gefunden habe. Weil das hat man so, hätte ich, könnte ich, würde ich, das täte ich gerne mal. Und das habe ich aufgehört. Also ich habe meine ganz konkreten Listen. Da stehen ganz banale Dinge oben, wie ich lerne eine Pho zu kochen oder ich möchte einmal die Strudelhofstiege rauf und runter gehen. Seit ich 17 bin, wollte ich diese Strudelhofstiege rauf und runter gehen und bin immer vorbeigefahren und war dann zu faul, einen Parkplatz zu suchen oder auszusteigen aus dem Straßenbahn. Ich habe es auf jeden Fall nicht gemacht. Ja. Und jetzt tue ich diese Dinge.
Ich habe es eh schon mal gesagt, Sie sind zwar Betroffene, also Brustkrebspatientin, aber Sie kommen viel mehr als Expertin rüber, finde ich, wenn man Ihnen beim Reden zuhört. Und Sie haben sich auch zum Ziel gesetzt, Menschen zu helfen, die eine ähnliche Krankheitsgeschichte haben wie Sie. Und Sie sind auch ganz intensiv beim Radiologenkongress, der auch hier im Austria Center stattfindet, sind Sie auch sehr intensiv beteiligt. Können Sie darüber ein bisschen was erzählen? Ja. Also inwiefern, was passiert hier genau, wo Sie sagen, ja. Das treibe ich voran.
Man kann sehr viel tun. Es ist sehr wichtig, dass man diese Kommunikation zwischen Radiologen und Patienten, dass man das stärkt, weil das ist immer ein bisschen ein Stereotyp, dass man sagt, die Radiologen kommunizieren nicht gerne. Ich kann das von meiner Seite sagen, aus eigener Erfahrung, dass es für mich 2 Radiologen waren, die mir erstens den Weg gewiesen haben und die mir ganz konkrete Sätze gesagt haben, die mir geholfen haben, das überhaupt anzutreten, diese Reise, und die mir diese Hoffnung gegeben haben. Und für Patienten, vor allem in einem chronifizierten Krankheitsbild, ist der Radiologe so wichtig, weil ich sehe meinen Radiologen alle 3 Monate. Ja? Also es ist eine Langzeitbeziehung in Wirklichkeit. Die Radiologen sind für uns als Gatekeeper, als Patienten wahnsinnig wichtig. Ja? Und es ist auch wichtig, dass man kommuniziert mit den Patienten, weil wir können diese Sprache nicht. Ja? Wir verstehen die Sprache der diagnostischen Befunde nicht. Ja? Man kann das fehlinterpretieren und wenn man sich dann ins Internet setzt, ja, und sagt, okay, was heißt das jetzt? Und da ist eine Vorsilbe anders oder du kennst die Klassifizierungen nicht bei Brustkrebs. Du bist ein Laie. Das ist nicht dein täglich Brot. Ja? Also du brauchst jemanden, der dir das erklärt und du brauchst jemanden, der dich auffängt und auf die nächsten Schritte vorbereitet. Und das ist schon etwas, woran ich sehr intensiv arbeite. Zum einen auf die Vorbereitung vor der Untersuchung. Da haben wir gerade was geplant mit der European Society of Radiology beziehungsweise mit der European School, mit der ESOR of Radiology. Dass man Patienten eben auf gewisse Art und Weise vorbereitet, dass man weiß, was erwartet sie bei der Untersuchung, wie kann man sich vorbereiten, was mache ich davor, währenddessen und danach. Dass man auch diese Angst nimmt und dass man auch diese Kommunikation stärkt zwischen Radiologe und Patient und auf eine andere Ebene hebt.
Darüber habe ich übrigens auch mit einem Ihrer Radiologen gesprochen, Michael Fuchsjäger, als Klinikvorstand der Uniklinik in Graz. Und er war auch schon hier im Podcast zu Gast und hat sehr ausführlich eben auch über die Wichtigkeit der Früherkennung bei Brustkrebs, die unterschiedlichen Arten der Erkrankung und auch unterschiedliche Therapieformen gesprochen und eben auch darüber, wie wichtig diese Beziehung zwischen Radiologen und Patienten ist. Wer also aus medizinisch-wissenschaftlicher Sicht mehr ins Thema eintauchen möchte, der oder dem lege ich diese Verstehe-Folge sehr ans Herz. Und jetzt würde mich noch interessieren, zum Abschluss bei diesem großen europäischen Radiologenkongress, der hier im Austria Center stattfindet. Da werden Sie, glaube ich, auch ein Programm vorstellen, das heißt Be Accepted. Was ist das genau?
Also Be Accepted ist ein Magazin. Es besteht aus zwei Produkten. Es ist ein Magazin, das der Radiologe bei der Erstbefundung der Patientin geben kann. Es ist etwas, das ein bisschen einen Leitfaden darstellt im Leben einer Brustkrebspatientin, aber das Magazin zielt darauf ab, auf die Erstdiagnose. Es ist ein Tool für Patienten und Radiologen, um den Patienten darauf vorzubereiten, was ihn erwartet und ihm auch zu zeigen, okay, wie kann der Weg aussehen, was sind die nächsten Schritte, wie kann ich mich physisch und psychisch fit halten, um möglichst viele Therapien bekommen zu können. Natürlich alles wissenschaftlich fundiert. Und wir haben sehr viele Experten mit an Bord im medizinischen Bereich. Sind auch Tipps drinnen von Patienten oder von mir. Und es zeigt auf die Welt der Möglichkeiten, aus denen man wählen kann, was für einen passend ist, um diese physische und psychische Stärkung zu erreichen. Ja. Und dazu wird es eine Webpage geben, die sehr niederschwellig sein wird vom monetären Angebot, also einfach um diese Welt zu öffnen für alle, die da keinen Zugang dazu haben. Und auch, aber gerade durch Corona habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht zur Yogastunde gehen, ich kann nicht zum DCM-Arzt gehen, ich kann dort nicht hin im Moment. Ja? Und vor allem, wir sind immunsupprimiert, wir müssen besonders aufpassen. Also holen wir es uns zu Hause ins Wohnzimmer. Ja? Und das ist eben diese Idee, dass du sagst, okay, du hast dort diese High-End-Experten, die Fragen beantworten aus dem medizinischen Bereich. Du hast Experteninterviews, du hast Workshops, du hast Yogastunden, wenn deine Narben dir wehtun oder du einfach Spannungskopfschmerzen hast, weil du einfach von der Therapie vom Sitzen, also du kannst einfach aussuchen, was du brauchst, aber auch ein großes Tool für diese ganzen Nebenwirkungen, die du hast. Ja? Dieser ganze Rattenschwanz an Dingen, die das nach sich zieht, die für viele Menschen Hauptschauplätze sind, aber als Krebspatientin das nur ein Nebenschauplatz ist von deinen eigentlichen Problemen. Aber auch dieses Ansprechen von Tabus, einfach wirklich, dass das alles abdeckst. Ja. Und du hast natürlich die österreichische Krebshilfe, die machen einen fantastischen Job. Ja. Die gehen sehr in die Tiefe, sehr ins Detail, die haben ganz viele tolle Sachen, die sie anbieten. Aber das Magazin ist einfach so ein Überblick, wo alle relevanten Informationen, die du am Anfang brauchst, gesammelt dargestellt sind.
Be Accepted, eben ein Magazin und eine Website ist da geplant, wo man mit Mitgliedsbeitrag dabei sein kann. Alle Infos dazu, wenn es dann soweit ist, gibt es in den Shownotes zu dieser Verstehe-Folge und auch alle Infos zum Europäischen Radiologenkongress, wo Sie auch vor Ort sein werden und, glaube ich, über dieses Programm umfassend informieren werden mit Expertinnen und Experten.
Genau.
Herzlichen Dank, Frau Justich, für Ihre Offenheit und das Gespräch und alles Gute weiterhin.
Vielen Dank.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.